Radikale
Töchter. Hey, hallo und herzlich willkommen zum Podcast der radikalen Töchter. Mein Name ist Ceci und wir wollen euch heute Laura vorstellen. Laura startet diese Woche ihren 10-wöchigen Aufenthalt auf Lesbos. Nachdem das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos im vergangenen Jahr abgebrannt ist, gibt es ein neues Lager, genannt Kara Tepe. Laura wird dort vor Ort arbeiten für die Organisation Watershed Foundations, welche sich um die dringend benötigten sanitären Anlagen kümmert. Ich habe Laura das erste Mal im Dezember kontaktiert, nachdem sie bereits 10 Tage vor Ort war. Natürlich wusste ich durch die Medien bestimmt wie viele von euch Bescheid darüber, wie unfassbar menschenunwürdig das Leben in den griechischen Lagern und vor allem auf Lesbos ist. Aber es dann nochmal live von Laura zu hören am Telefon, die gerade da war und die vom neuen Camp Kara Tepe berichtet hat, das hat mich ehrlich gesagt richtig getroffen. Ich habe mich zutiefst geschämt für Europa und für uns als Menschen, dass wir so etwas geschehen lassen. Aber mich hat Laura wahnsinnig beeindruckt mit ihrer entschlossenen, klaren Art und wie sie daran glaubt, dass wir als Menschen einen Unterschied machen können, dass wir die Welt zu einem besseren Ort machen können und wie sie auch immer wieder davon erzählt hat, wie die Menschen vor Ort im Lager selber nicht die Hoffnung aufgeben und wie viel Menschlichkeit und Schönheit dann doch in Momenten steckt. Und ja, dieser Glaube und dieser Mut und dass sie wirklich aufgebrochen ist und dahin geht und was verändern will, das ist einfach der Wahnsinn und das wollen wir mit euch teilen. Das Interview mit Laura haben wir bereits letzte Woche aufgenommen. Meine Kollegin Josie führt es. Diese Podcast-Folge ist auch der Auftakt zu unserer 10-wöchigen Serie Moria brennt immer noch. Folgt uns dazu am besten auf unserem Instagram-Kanal. Dort werden wir euch täglich direkt aus dem Lager berichten. Wir teilen Hintergrundwissen zu Politik und Migration und vor allem werden wir Menschen direkt aus dem Lager zu Wort kommen lassen, damit sie ihre Geschichte erzählen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview von Laura.
Also Laura, erstmal schön, dass du dir die Zeit nimmst, kurz mit uns zu sprechen, beziehungsweise mit mir zu sprechen. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich freue mich, von dir zu erfahren, was du so machst, wer du so bist. Und vor allem darüber, was du so über die aktuelle Situation auf Lesbos zu berichten hast. Und ich habe mir für den Anfang einfach so ein paar Einstiegsfragen überlegt und dachte, du hast Lust, vielleicht einfach ganz kurz was zu deinem Background zu erzählen. Also, wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du? Was treibt dich an?
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein und erzähl gerne ein paar Worte über mich. Mein Name ist Laura, das hast du schon gesagt. Ich bin in Barcelona geboren und aufgewachsen, lebe jetzt seit 8 Jahren in Berlin und bin in den letzten Monaten und auch jetzt im Moment noch dabei, das Startup, was ich vor 5 Jahren begonnen habe, zu schließen, also zu liquidieren. Dabei haben wir uns gar nicht um das Thema der Flüchtlings- und Migrationsfrage gedreht, sondern uns in erster Linie mit fairen und sozialen Strukturen, ökologischen Strukturen im Lebensmittelkontext auseinanderzusetzen, ganz insbesondere im Bereich des Kaffeehandels. Und wir haben im letzten Jahr nicht nur durch die Corona-Pandemie, das war aber sicherlich ein wichtiger Auslöser, uns irgendwie so die Frage gestellt, ob das Projekt gerade noch der Ort ist, an dem wir die größte positive Wirkung haben und sind zu dem Entschluss gekommen, dass dies erstmal nicht so ist. Und somit musste das Projekt zu Ende gehen, was irgendwie zehrend ist, aber eben auch Platz für neue Abenteuer und neue Aufgaben überlässt, was ich sehr schön finde. Und somit bin ich jetzt im Dezember das erste Mal hier auf Lesbos gewesen und seit ein paar Tagen wieder da, gerade in Quarantäne, um dann ab kommender Woche in den nächsten Einsatz zu gehen.
Ja, spannend. Und du hast es ja gerade schon mal so kurz angesprochen, dass du im Dezember schon mal auf Lesbos warst. Hast du Lust, ganz kurz etwas über deinen ersten Aufenthalt zu erzählen? Mhm. Oder einfach kurz zu beschreiben, was du dort genau gemacht hast, mit welcher Organisation du vor Ort warst?
Genau, vielleicht 2 Worte dazu, warum ich überhaupt hergekommen bin. Ich glaube, das Thema der europäischen Flüchtlingskrise, wie es so genannt wird, beschäftigt uns alle in den letzten 10 Jahren ganz besonders, seit 5 Jahren, also seit 2015, 16 extrem, besonders seit der Syrien-Krise. Und ich glaube, wie so viele andere auch, ist das ein Thema, was mich extrem irgendwie aufgerüttelt und beschäftigt hat, ja. Was aber trotzdem sehr, sehr weit weg von meinem Alltag irgendwie entfernt war. Und durch diese Möglichkeit, jetzt ein bisschen Zeit zur Verfügung zu haben, habe ich eben die Entscheidung getroffen, herzukommen und habe mit unterschiedlichsten Organisationen hier vor Ort Kontakt aufgenommen und bin somit auf eine dänisch-amerikanische NGO gestoßen, die sich Team Humanity nennt, die seit 2015 hier vor Ort ist und aktiv. Unter anderem, es gibt weitere Projekte jetzt beispielsweise in Bosnien und in Serbien von der gleichen Organisation. Und ich bin für ein bisschen so eine Hauruck-Aktion tatsächlich nach Lesbos gekommen, die auf so 8 Tage limitiert war. Und da ging es darum, das Camp winterfester für die Bewohner zu machen. Seit den Bränden in Moria im September hat sich die Campstruktur ja ganz schön verändert. Moria ist abgebrannt zum Großteil. Das neue, eigentlich temporäre Camp heißt Kara Tepe, das von der griechischen Regierung auch gemanagt und geleitet wird. Und insbesondere durch diese Absperrung des Camps und durch die Corona-Restriktionen war es in den vergangenen Monaten nur sehr, sehr schwer möglich, überhaupt ins Camp hineinzubekommen und beispielsweise Hilfsgüter zu verteilen. Und in diesen 8 Tagen ging es jetzt darum, Winterdecken, Winterkleidung, Nahrungsmittel, aber auch Hygieneartikel, auch ganz praktische Themen wie Kinderwegen und so weiter, an möglichst viele Einwohner oder Bewohner des Camps zu verteilen. Das konnte nicht im Camp selber stattfinden, weil eben die Zulassung ins Camp gerade so extrem minimiert ist, sondern wir haben in einer Lagerhalle, in einem Zentrum der NGO, circa 5 Minuten vom Camp entfernt, eine große Verteilerstation eingerichtet und haben über 7 Tage lang alle Bewohner, insbesondere Frauen und Kinder, eingeladen dazu, zu dieser Verteilerstation zu kommen und sich die Produkte und Güter eben abzuholen, die gerade besonders mit Hinblick auf die kommenden Winterwochen irgendwie notwendig sind.
Wie war das für dich, für so einen kurzen Zeitraum aus deinem Alltag gerissen zu werden?
Ich habe absolut so gezweifelt, ob so ein kurzer Einsatz überhaupt Sinn machen kann. Man weiß ja auch selber irgendwie nicht, ob man dann tatsächlich eine große Hilfe sein kann. Ja, man muss sich natürlich auch erstmal akklimatisieren. Ich selber komme nicht aus dem humanitären Bereich. Ich kenne eine solche Krisensituation dann wirklich eher aus irgendwie journalistischen Beiträgen und Berichten von Bekannten. Das heißt, ich war so ein bisschen zweifelhaft, bin aber angekommen gemeinsam mit 2 Volontärinnen aus der Schweiz, einem Volontär aus den Staaten, aus Kalifornien und der Geschäftsführerin der NGO. Und wir sind eigentlich ab Minute 1 so absolut ins Machen gekommen. Und neben uns jetzt als 5 Freiwilligen von außen, sage ich jetzt mal, die selber nicht Bewohner des Camps sind, sind 50 Freiwillige aus dem Camp selber in dieser ganzen Aktion sehr extrem involviert gewesen. Und das hat sehr, sehr geholfen. Also wir waren ein großes Team, wir waren extrem organisiert. Es gab Expertise von innen und von außen. Und diese sehr inklusive Zusammenarbeit habe ich an der Organisation auch wirklich sehr geschätzt, weil sie eben nicht nur Hilfsgüter verteilt hat, sondern 50 Leuten auch irgendwie die Möglichkeit gibt, einen Tagesablauf zu haben, eine Beschäftigung zu haben, gemeinsam zu arbeiten, zu essen, in einem sicheren Raum zu sein. Genau, und das ist unglaublich viel wert, also mit im Hinblick auf den Alltag, der gerade so im Camp erlebt wird.
War das für dich ein langer Prozess, eine passende Organisation zu finden oder überhaupt eine Möglichkeit zu finden, dich einzubringen? Also würdest du sagen, es ist dir einfach gefallen, also du hattest den Entschluss gefasst, vor Ort helfen zu wollen, und wie lange ungefähr hat das gebraucht, bis du dann auch wirklich vor Ort warst?
Ja, 2020 war, glaube ich, besonders aufgrund von Corona. Sehr viele Maßnahmen konnten nicht so stattfinden, wie sie vorher stattgefunden haben. Entsprechend konnten auch weniger Leute eigentlich vor Ort eigentlich arbeiten, insbesondere weniger Volontäre, die jetzt nicht Ärzte, Ingenieure sind oder aus dem humanitären Bereich kommen. Ich habe deshalb recherchiert, welche Organisationen sind gerade vor Ort, machen welche Projekte, wer arbeitet überhaupt mit außenstehenden Freiwilligen zusammen und wer nicht. Welche Organisationen kommen mir irgendwie auch professionell vor, welche Organisationen arbeiten mit den Locals, also sowohl mit den Leuten auf Lesbos, auf der Insel zusammen, aber auch eben mit den Geflüchteten. Und dann habe ich viele Organisationen angeschrieben, habe erste Gespräche geführt und konnte natürlich auch im Umfeld, also ich habe Journalisten angeschrieben, auch Politiker, wie zum Beispiel Erik Marquardt, den man jetzt in Berlin, glaube ich, kennt und deren Begriff ist. Letztendlich bin ich jetzt bei einer Organisation gelandet, also ab Januar, die mir von der Caritas Österreich empfohlen worden ist. Und das ist natürlich extrem hilfreich, wenn man mit Menschen sprechen kann, die selber vielleicht schon seit Jahren vor Ort sind, einen guten Überblick haben. Klar. Die Strukturen kennen, wissen, wo man auch am ehesten mit seinen eigenen Kompetenzen dann irgendwie ein Mehrwert ist und wo nicht.
Ich will unbedingt gleich auch auf deine aktuelle Zeit auf Lesbos zu sprechen kommen und was dein Arbeitsalltag jetzt in den nächsten 10 Wochen so beinhalten wird. Aber um vielleicht nochmal auf deinen ersten Aufenthalt zurückzukommen, würde es mich noch interessieren, ob du vielleicht kurz von einmal deinem schönsten Erlebnis, aber auch von deinem schlimmsten Erlebnis erzählen kannst. Was ist dir so wahnsinnig prägnant in Erinnerung geblieben? Was würdest du gerne vielleicht auch den Hörerinnen mitteilen?
Vielleicht fangen wir irgendwie mit was Erschreckendem an. Das war nämlich tatsächlich, glaube ich, prädominant. Waren es negative Bilder, die ich mitgebracht habe, ja? Nicht ausschließlich, aber mir war bis zu dem Moment, in dem ich hier angekommen bin und tatsächlich mitgearbeitet habe, einfach nicht klar, wie dramatisch die Umstände vor Ort sind. Kala Tepe, dieses neue temporäre Camp, ähnelt eigentlich einem Gefängnis, also Stacheldrahtzaun, kontrollierte Ausgänge, die extrem limitiert sind. Also man muss sich vorstellen, gerade kann man eigentlich nur alle 7 bis 10 Tage irgendwie im Schnitt das Camp verlassen.
Wahnsinn.
Alleinreisende, insbesondere Männer, schlafen in Zelten, wo 170 Menschen irgendwie Unterschlupf finden. Es gibt keine geschlossenen, trockenen Räume. Diese 1000 Zelte, die man, glaube ich, auch in Presseberichten sehr häufig sieht, wo diese UNHCR-Zelte irgendwie zu sehen sind, diese kleineren, die sind für Familien, da sind meist 2 Familien drin, 10 Leute. Die sind natürlich deutlich komfortabler als ein Zelt für 170 Leute, aber auch die sind nicht dicht. Also in den Zelten wird es nass, es gibt extreme Regenfälle hier vor Ort. Als wir angekommen sind im Dezember und auch jetzt wieder, hat es in Strömen geregnet und es gibt keinen wirklich zementierten Boden oder so. Das heißt, langsam gibt es immer mehr Schlammmassen, so, die sich aufweichen, ganze Rinnsale, das Wasser kommt in die Zelte und dann gibt es einfach keinen Unterschlupf mehr. Das Zelt ist der sicherste Kern eigentlich. Der ist aber nicht sicher. Und dieser Kontrast, dass auf der einen Seite das Camp wie ein Gefängnis ist, aber auf der anderen Seite keine Sicherheit für die Bewohner gegeben ist. Das fand ich extrem erschreckend. Also in der Woche, in der ich hier war, wurde ein 3-jähriges Mädchen aus Afghanistan missbraucht. Das kann man sich unter normalen Umständen schon nicht vorstellen. Aber dass das hier passiert, dass da eigentlich überall Polizei steht und Militär, und dass man behandelt wird wie ein Insasse, aber dann doch nicht ausreichend bewacht ist, so dass man Angst haben muss um sein Leben, um das Leben seiner Kinder. Das fand ich furchtbar oder finde ich furchtbar.
Unfassbar. Das ist erschreckend, ein Zeichen von Unmenschlichkeit.
Genau, ja.
Ich finde es sehr krass, auch das, was du gerade sagst, das stimmt. Ich sehe natürlich die Bilder in den Medien, ich habe mich natürlich damit beschäftigt, aber es ist außerhalb meiner Vorstellungskraft. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, was es wirklich bedeutet, vor Ort zu sein. Deswegen finde ich es auch so spannend und so wichtig, gerade mit dir im Gespräch zu sein und eben nochmal besser zu versuchen zu verstehen, wie die Lage wirklich vor Ort ist.
Ja, es ist interessant, weil wir haben das Glück, von tollen Journalisten und einem freien Journalismus auch umgeben zu sein. Ja, wir haben natürlich Zugang zu Informationen und die Fakten, die ich dort lese oder höre, die finde ich ja wieder. Aber du hast natürlich du nimmst das Ganze anders auf einer ganz anderen Gefühlslage. Und es sind aber auch wunderschöne Dinge passiert oder die passieren hier jeden Tag. Letztendlich versuchen die Menschen hier natürlich die Hoffnung nicht aufzugeben und irgendwie eine Art von Alltag zu gestalten, so schwierig das auch ist. Also es gibt hier keine Schule, hier keine Arbeit, hier keine Weiterbildungsmöglichkeit oder nur sehr, sehr restriktiv. Und trotzdem schaffen es insbesondere Familien, einen gewissen Alltag beizubehalten, Mahlzeiten miteinander zu teilen, Musik zu hören. Ich war, als ich hier war, beim Geburtstag eingeladen im Camp. Eigentlich durfte ich ins Camp gar nicht rein. Das heißt, da muss man auch so seine Unterschlupf oder seine Wege finden. Es war ein 19-jähriger Geburtstag. Wir haben vorher eine Torte irgendwie hier im nächsten Ort gekauft. Und 35 Frauen und ihre Kinder waren in diesem Familienzelt, was eigentlich für 10 Leute ist, haben laut Musik gehört, gesungen, wir haben getanzt. Und ganz kurz, ich würde nicht sagen, vergisst man, wo man ist, aber dieses gruselige Drumherum, also diese 1000 Zelte, die Dunkelheit, die Kälte, der Regen, die Gefahren, das ist ganz kurz irgendwie weit weg. Und und ich war wirklich berührt von dieser Fähigkeit, in einem kleinen Nukleus, also in diesem Zelt, ein Fest zu feiern. Ein ehrliches Fest zu feiern. Und das war sehr schön. Und ich finde es unglaublich, dass auf diesem Fluchtweg, der so grausam ist und auf dem man so viel Ablehnung erfährt, nachdem man von einem Ort flüchtet, der von Terror dominiert ist und von Verfolgung, dass man es als Mensch trotzdem schafft, die Hoffnung nicht zu verlieren und an Europa zu glauben und an eine bessere Zukunft und vor allen Dingen an einen fairen Asylprozess. Das ist extrem inspirierend und wunderbar. Also ein Glück, dass das überhaupt geht. Mhm.
Ja, Wahnsinn. Solche kurzen Momente der Hoffnung sind wahrscheinlich auch das, was die Menschen vor Ort irgendwie so an eine bessere Zukunft glauben lässt. Du hast ja jetzt gerade schon ganz kurz was zu deinem jetzigen Aufenthalt erzählt oder beziehungsweise seit wann du vor Ort bist. Und mich würde vor allem auch interessieren, wann du die Entscheidung getroffen hast, nochmal und dann auch für einen längeren Zeitraum als Volunteer vor Ort zu arbeiten. Was für Arbeitsbereiche und Aufgaben in dem Zusammenhang in den nächsten Wochen auf dich zukommen, ob du das überhaupt schon so genau sagen kannst, ob sich das alles ein bisschen fluide ergeben wird. Genau.
Ja. Vielleicht fange ich nochmal bei dem Warum nochmal hier oder für einen längeren Zeitraum an. Wir hatten ja eben ganz kurz irgendwie darüber gesprochen, dass das Thema nicht seit gestern, sondern irgendwie insbesondere in den letzten 5 Jahren einfach so extrem präsent für uns ist. Und man aus der Ferne natürlich sagen kann, ich wähle die Partei, die irgendwie sich für gewisse Themen einsetzt, oder ich unterstütze eine lokale Integrationsinitiative. Es ist nicht so, als seien wir machtlos. Trotzdem ist das Thema weit weg. Und ich bin in Kontakt gegangen mit unterschiedlichen Leuten, die hier vor Ort sind, Organisationen und Menschen, die ja für ein vereintes und soziales und gerechtes Europa einstehen. Und in diesem Dialog ist irgendwie relativ schnell klargekommen, dass eine Woche vor Ort natürlich helfen kann, aber natürlich irgendwie limitiert ist. Und ich glaube, es macht einfach Sinn, gerade wenn man nicht mit einer ganz spezifischen Expertise, wie einer medizinischen Expertise kommt oder so, oder schon extrem viel Erfahrung in dem Bereich hat und sofort weiß, was zu tun ist, man beginnt, man schließt es ab und man geht wieder, dann ist es, denke ich, schon sinnvoll, einen längeren Zeitraum hier zu sein. Ich meine, man muss sich allein überlegen, der Flug, die Quarantäne, das sind natürlich auch alles einfach schon Ressourcen, die gefressen werden. Und dann, ich denke, das ist auch wie bei jeder Arbeitsstelle oder bei jedem Praktikum oder so, man braucht eine Zeit, um sich einzufinden. Man kann erst vor Ort final entscheiden, was man hier wirklich gut tun kann. Und ich nehme mir jetzt einfach bewusst ein bisschen längeren Zeitraum, damit ich hoffentlich eine kleine, wenn auch keine Stellschraube hier bin, die irgendwie einen positiven Beitrag leisten kann.
Ich wollte nur sagen, auf jeden Fall, wenn man wirklich Dinge anpacken möchte oder auch verändern möchte, so, das ist nichts, was von einem auf den anderen Tag passiert. Also einfach Sachen, die Zeit brauchen. Und je mehr Zeit man in so einer Situation auch zur Verfügung hat, desto mehr Impact kann man, glaube ich, auch herausholen, auf jeden Fall.
Jeder natürlich auch immer so, wie weit er kann. Natürlich. Aber ich denke, bevor man nur ein paar Tage kommt, weil man vielleicht einfach sehr wenig Zeit hat oder weil man eine Familie hat, für die man sorgen muss oder. Es gibt ja auch vor Ort jetzt in Berlin, wo wir wohnen, überall in Europa Möglichkeiten, an dem Thema zu arbeiten. Und wenn man ein bisschen weniger Zeit hat, ist das vielleicht auch einfach eine gute Methode, also drüber zu sprechen, sich einzusetzen, lokale Initiativen zu unterstützen, die sich eben um gute und soziale Integration irgendwie bemühen. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine Frage, die Leute, die hier seit Jahren sind, die Organisationen, die hier kontinuierlich arbeiten, die brauchen natürlich ja einfach ein gewisses Commitment und eine gewisse Zeit. Und deshalb bringe ich die jetzt auch mit, soweit ich kann.
Toll, toll. Kannst du noch mal was zu der Organisation erzählen, mit der du jetzt gerade vor Ort bist?
Genau, sehr gern. Also ich starte ja tatsächlich erst in der kommenden Woche. Ich kann aber sozusagen, die Organisation heißt Watershed Foundation. Es geht ganz klar darum, den Menschen hier in Notsituationen mit einmal Wasser und Sanitäranlagen, fließendem Wasser, Duschen, Toiletten, Waschstellen zu unterstützen und zum anderen mit der Stärkung ihrer Unterkunft, also Shelter, sichere Räume zu schaffen. Und das ist eben ein kleiner Schritt Richtung mehr Menschenwürde in dieser Situation auf der Flucht. Die Organisation ist seit 2015, meine ich, schon hier. Besteht in erster Linie wirklich aus Ingenieuren, die vor Ort ganz pragmatisch wirklich an diesem Aufbau von sanitären Anlagen arbeiten. Und das konnte ich mir, muss ich sagen, bevor ich hier war, auch nicht vorstellen. Die sanitären Anlagen, das fließende Wasser, der Status ist wirklich unzureichend. Im Dezember sind die ersten wirklich 2 Handvoll warmen Duschen installiert worden für 8000 Menschen, die seit drei Monaten in diesem Lager sind. Und das wirkt sich natürlich, Hygiene wirkt sich ja auch Gesundheit aus. Das heißt, es gibt hier Flohausbrüche, es gibt Krätze, es gibt Ratten, Kinder werden von Ratten gebissen. Und als ich irgendwie den Kommentar von einer MSF-Ärztin hörte, dass das die meisten Wunden sind, die sie hier im Lager behandelt, konnte ich es einfach gar nicht glauben, bis ich selber so eine Wunde gesehen habe. Also genau, sanitär ist unglaublich wichtig. Die Toiletten, ein paar Handvoll sind unglaublich widerlich einfach. Ich habe von vielen Frauen hier im Camp gehört, dass sie am liebsten weniger essen, um weniger Verdauung einfach zu haben, weil die Toiletten furchtbar sind. Und ich meine, als es wärmer war, haben viele Leute das Meer genutzt, ja, um sich irgendwie ein bisschen zu waschen. Und das ist jetzt nicht mehr möglich. Es ist einfach eiskalt. Warme Duschen sind auch deshalb wichtig, um sauber zu sein, aber auch um einen kurzen Moment aufzuwärmen. Genau. Und darum kümmert sich die Organisation. Ich kann noch gar nicht so detailliert erzählen, was ich machen werde. Mein Hintergrund ist ja unternehmerisch. Ich bin keine Ingenieurin. Das heißt, den höchsten Mehrwert werde ich jetzt wahrscheinlich nicht so Plumbing mitbringen. Die Rolle ist aber trotzdem so zweigeteilt. Also zum einen operativ wirklich im Camp und zum anderen administrativ im Büro. Dadurch, dass die griechische Regierung dieses Camp jetzt leitet, müssen alle Projekte, die vor Ort passieren, auch durch diese Regierung durchgehen. Das heißt, man hat viel zu tun mit Anträgen. Es geht natürlich auch um weitere Finanzierung. Wie können die Projekte finanziert werden und über wen? Das heißt, es fällt auch wirklich einiges an Backoffice-Themen an, an Prozessoptimierung. Finde ich Themen, die wir auch so aus dem unternehmerischen Alltag gut übertragen können. Und da werde ich natürlich versuchen, mein Wissen bestmöglich anzuwenden.
Ja, Wahnsinn. Ich bin gespannt. Also für die Leute, die vielleicht zuhören, auch einfach, wir werden ja jetzt die nächsten 10 Wochen immer wieder im Kontakt sein und du wirst ja immer wieder etwas über die aktuelle Lage berichten und von deinen Erfahrungen sprechen und deine Eindrücke auch wiedergeben und einfach ja von dir persönlich zu erfahren, wie du die Zeit so wahrnimmst. Das finde ich eine wahnsinnig wichtige Arbeit. Also auch einfach die Situation für Leute, die nicht vor Ort sein können, nochmal sichtbar zu machen, zu verbildlichen, andere Leute auch ja an der Unmenschlichkeit dran teilhaben zu lassen, aber auch vielleicht einige schöne Momente zu teilen.
Ich denke auch, dass das eine Aufgabe ist, die man gar nicht nur von hier aus machen kann. Ja, also es gibt ja wirklich durch Politiker, die kommen oder Journalisten, die doch immer wieder hier sind und über die Situation schreiben. Es gibt Presseberichte, auch aktuelle, die sind nur ganz schön weit unten irgendwie mittlerweile in unseren Newsfeeds irgendwie gelandet. Und ich glaube, was man echt auch auch jetzt in Deutschland nicht vergessen darf, ist drüber sprechen, wirklich Recherche zu machen, die Informationen zu teilen und das Thema bloß nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, ist ganz, ganz wichtig.
Das glaube ich auch. Deswegen war es uns auch so wichtig, das wieder als Thema aufzugreifen und wirklich zu sagen, okay, wir wollen es wieder für Leute zugänglich zu machen. Weil genau das, was du gerade gesagt hast, es gibt halt die Gefahr, dass die Gesellschaft anfängt, Themen wieder zu vergessen und man einfach nicht mehr drüber spricht und man auch versucht, natürlich vielleicht solche Bilder zu verdrängen. Und ich glaube, das ist nicht die richtige Herangehensweise. Was glaubst du denn, wäre ein guter Rat oder ein guter Tipp, wenn ich jetzt von hier aus sagen will, ich würde mich gern einbringen, ich würde gern helfen, aber ich weiß nicht wie. Könntest du mir da einen guten Ratschlag geben?
Ich glaube, Thema 1 ist, wie wir gerade genannt haben, wirklich drüber sprechen, recherchieren, Informationen teilen. Dann darf, glaube ich, auch nicht unterschätzt werden, dass hier sehr, sehr gute Organisationen vor Ort sind. Und die kann man unterstützen, indem man spendet. Da gibt es ja häufig irgendwie große Hemmschwellen, wenn man nicht genau weiß, wo das Geld landet zum Beispiel. Aber man kann sich informieren, man kann Organisationen wirklich auch aufs Zahnfleisch hin prüfen, welche Projekte sind umgesetzt worden, welche nicht. Und dann zählt auch jeder Euro, denn es gibt eigentlich Geld, ja. Also ich höre häufig, naja, sind ja XY Milliarden nach Griechenland gegangen. Das Geld scheint ja nicht die Lösung zu sein. Das sind aber natürlich Gelder, die häufig irgendwie so ein bisschen versumpfen, ja. Aber die Gelder, die hier direkt an die Organisationen fließen, gehen direkt an die Menschen, die irgendwie dem Leid irgendwie tagtäglich gegenüberstehen. Das heißt, das ist sehr viel wert, und wenn es nicht viel ist. Und zum anderen ist es natürlich wichtig, unsere lokalen Politiker auch aufmerksam zu machen, ja. Also beispielsweise nach den Bränden hat Deutschland eigentlich zugesagt, 1.500 Leute aufzunehmen zusätzlich. Ja. Bisher sind keine 300 davon eingereicht.
Ja.
Und ja, ich glaube, da können wir uns auch mal beschweren. So, das BMI ist ganz stolz, ja, ist besser als gar nichts. Aber was ist denn mit den anderen? Also 300 ist ein Bruchteil von irgendwie 1.500. So. Politiker irgendwie auch anschreiben, ansprechen, sich informieren, so, was ist eigentlich mit diesen Menschen, warum geht das nicht schneller, das hat einen hohen Stellenwert. Ich glaube, wir gucken auf einen Wahlkampf irgendwie und auf eine neue Legislaturperiode in Deutschland, und da muss das meines Erachtens ein Thema sein, das besprochen wird und wo ganz, ganz klare Ansagen gemacht werden, und desto mehr Forderungen von uns Bürgerinnen und Bürgern kommen, desto mehr Antworten werden wir auch erhalten.
Das glaube ich auch. Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ist auch so ein bisschen das, was wir ja mit den radikalen Töchtern machen, also in unseren Ausbildungscamps, den Leuten zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, sich selber in der Gesellschaft einzubringen und wie wichtig auch die eigene Stimme sein kann und weshalb man schon mit den kleinsten Kleinigkeiten irgendwie Großes bewirken kann, und dann eben natürlich, was du gerade gesagt hast, Leute ansprechen, auf Themen aufmerksam machen, den ersten Schritt wagen.
Mir ist noch eine Sache, also die man echt nie vergessen darf. Es gibt großartige Integrationsmaßnahmen, die in Deutschland stattfinden. Und gerade wenn man jetzt nicht die Zeit hat, nach Lesbos zu kommen oder vielleicht auch nicht das Geld, um irgendeine große Spende zu tätigen, dann kann man sich vor Ort wirklich engagieren, indem man zeigt, die Leute, die hier ankommen, die ein faires Asylverfahren erhalten haben und die eine Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland erhalten, die werden in unserer Gesellschaft integriert. Denn auch da gibt's riesige Hürden und Probleme, und da ist Engagement ganz, ganz wichtig.
Ja, danke für die Tipps. Das ist auf jeden Fall immer hilfreich. Und was mich aber auch noch interessieren würde, ist, wenn jetzt eine von unseren Hörerinnen auch vor Ort helfen möchte, was würdest du denen damit an die Hand geben? Also wie findet man eine gute Hilfsorganisation? Wie bewirbt man sich? Ich weiß nicht, ob du da vielleicht ein paar Tipps hast, wie dieser Ablauf gut funktionieren kann.
Ich würde als erstes eigentlich wieder Organisationen recherchieren, auch wirklich ein bisschen Zeit da reinstecken, eine Übersicht zu schaffen. Wer ist eigentlich gerade hier vor Ort, mit welchen Themen, was wird gemacht und wer arbeitet mit Volontären und Volontärinnen zusammen? Das ist natürlich ganz wichtig, dass man einfach weiß, es gibt auch einen entsprechenden Prozess, in dem man sich integrieren kann. Und der nächste oder vielleicht sogar der erste Schritt ist natürlich zu wissen, was bringe ich eigentlich mit? Also, welche Kapazitäten und Erfahrungen habe ich und wie viel Zeit habe ich? Wo sind meine eigenen Grenzen, damit ich in einer Bewerbung ganz klar sagen kann, was ich kann, wann ich kann, wie viel ich kann und so weiter. Neben Team Humanity und Watershed, das sind jetzt die zwei Organisationen, mit denen ich hier bin und war, sind Organisationen auch im Camp drin, beispielsweise MSF, UNHCR, UNICEF, Movement on the Ground, das ist eine Organisation aus Holland. Eurorelief, Les for Solidarity hat viel in den letzten Jahren gemacht, um das Leben der Geflüchteten hier ein bisschen menschenwürdiger zu schaffen. Also es gibt einige Organisationen. Ich glaube, es ist wichtig, wirklich so ein bisschen auf Herz und Nieren zu prüfen, wer steckt dahinter, was machen die, was passiert mit den Geldern, wo möchte ich mitmachen und wo werde ich auch gesucht. Und dann bedarf jede Bewerbung wie auf jeden Job, also nur weil es ein Volontärsjob ist, bedarf es nicht weniger Aufmerksamkeit dafür. Es bedarf einfach ein bisschen Zeit und Motivation. Es ist super, wenn man helfen möchte, aber ich glaube, ja, wie bei jeder anderen Arbeitsstelle auch, muss man irgendwie ein Motivationsschreiben zusammenstellen, wissen, was man selber kann, was man mitbringt, ein bisschen Geduld haben. Nicht nur eine Bewerbung schicken. Und in der Zwischenzeit kann man sich zu Hause betätigen. Und ich denke, das ist auch relevant für die Organisation hier vor Ort, dass man einfach zeigt, ja, dass man da, wo man vielleicht selber zu Hause ist, auch seinen Beitrag irgendwie schon leistet.
Ja, ich finde es total spannend. Ich bewundere deine Hands-on-Einstellung. Davon würde ich mir gern noch mal eine Scheibe abschneiden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, und freue mich auch irgendwie, dass wir als radikale Töchter so ein bisschen an deiner Arbeit teilnehmen dürfen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Bezeichnung dafür ist, aber dass wir auf jeden Fall mitbekommen, wie deine Zeit vor Ort sein wird.
Sehr gerne.
Falls ich dich noch was fragen kann zu deinen nächsten Wochen, ist so, was würdest du dir für die nächsten Wochen wünschen? Also was könnte deiner Meinung nach für dich der beste Outcome sein oder was erhoffst du dir vielleicht auch bestenfalls von einer Sichtbarmachung der aktuellen Lage?
Ja, ich weiß gar nicht, ob die Wünsche für die nächsten Woche, ob die so sehr von meiner eigenen Arbeit abhängen. Hier hoffe ich natürlich einfach, einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Was auch immer ich tun kann, also was hilfreich ist in dem Moment und was ich kann, das tue ich sehr gern. Das kann sein, ja, Werkzeug von A nach B transportieren. Das kann aber auch sein, einen Fundraising Kampagne aufzuzeichnen, ja, oder einen Antrag für ein Projekt zu schreiben, eine Übersetzung zu machen. Was auch immer es ist, ich denke, es ist irgendwie wichtig, dass man dort anpackt, wo die Arbeit irgendwie notwendig ist.
Ja, auf jeden
Und
Fall.
was ich mir für die nächsten Wochen extrem wünsche, ist natürlich, dass überhaupt nicht nur durch meine Arbeit, sondern durch so viele Projekte, die hier stattfinden, Sichtbarkeit auf den Themen liegt. Denn ich glaube, diese Forderung danach, dass diese Camps evakuieren, nicht nur in Griechenland, jetzt auch in Bosnien beispielsweise, die muss lauter werden. Also es ging ja so ein bisschen um die Wünsche oder Erwartungen für die nächsten Wochen. Und ich glaube, eine Sache ist so, was kann man sich selbst von seiner Arbeit erhoffen? Das ist so ein kleiner Teil. Aber was ich mir grundlegend wünsche, ist, dass die Diskussion über das Thema einfach den Ruf nach Aufnahme noch mal deutlich erhöht. Also die Asylverfahren hier, die brauchen durchschnittlich 2 Jahre. Und wir haben über diese erniedrigenden, furchtbaren Transitstationen hier jetzt gesprochen. Das sind einfach keine Zustände. Ich weiß gar nicht, wie man, selbst wenn das Verfahren positiv läuft, nach diesen 2 Jahren noch mehr oder weniger gesund und hoffnungsvoll nach vorne blicken möchte. Und wir sprechen hier jetzt nicht mehr über Millionen Leute, sondern in Griechenland sind weniger als 20.000. Natürlich, es gibt auch Bosnien, es gibt Serbien, aber das sind alles überschaubare Zahlen. Und wir haben in den vergangenen Jahren leider beobachten müssen, dass diese europäische Lösung eine schwierige ist. Und deshalb bedarf es, glaube ich, billige Länder, die einfach sagen, die Leute, die jetzt in dieser Situation stecken, die holen wir da raus und wir bieten ihnen ein faires Asylverfahren. Das ist unsere Verantwortung als Europäische Union. Und das würde ich mir natürlich extrem wünschen, dass abgesehen davon hier vor Ort für die Menschen, die ankommen, ein Lager oder eine Aufnahmekapazität errichtet werden muss, die menschenwürdig ist, ja, wo es irgendwie
auf jeden Fall
Anlagen gibt, wo Zugang zu Nahrungsmitteln besteht, wo niemand frieren muss. Das steht außer Frage. Aber es dauert einfach immer so extrem lang. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute, die jetzt in diesem Schlammbad hier stecken, dass die da rauskommen würden und wir Verantwortung übernehmen würden. Und dann muss natürlich, und das ist natürlich ein perspektivisches Ziel, aber es müssen ja nachhaltige Lösungen hier entstehen. Also was hier gerade beobachtet werden kann, die Pushbacks, die wir jetzt in den vergangenen Monaten nochmal intensiver auch in der Presse besprochen haben, weil eben Informationen aufgetaucht sind, die zeigen, dass Frontex, also unser Grenzschutz, diese Pushbacks nicht nur geduldet hat, sondern gegebenenfalls sogar unterstützt. Das geht einfach gegen das Gesetz. In der ersten Januarwoche sind irgendwie 15 Leute auf dem Weg übers zentrale Mittelmeer ertrunken und gestorben. Und das sind nur die, die registriert sind. Das heißt, ein weiterer Wunsch ist wirklich endlich eine Lösung für eine staatliche Seenotrettung. Und dann müssen wir natürlich von Ursprungsland an, entlang der gesamten Route, irgendwie Möglichkeiten finden, das Recht zu bewahren und Menschlichkeit zu zeigen. Ja. Aber meines Erachtens so der erste Schritt ist hier jetzt einfach mal, diese Camps aufzulösen.
Ich bin ein bisschen sprachlos, weil mich beschäftigt das natürlich auch in meinem Alltag, aber das nochmal so aus deiner Perspektive zu hören, es trifft mich dann doch immer sehr und kann ich dich noch eine Sache zu Journalistinnen vor Ort fragen? Also was mich halt auch interessieren würde, man hört immer wieder in den Medien, dass vielen Leuten aus dem Journalismus der Zugang zu den Camps verboten wird und dementsprechend auch keine ausreichende Berichterstattung gewährleistet werden kann. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass zum einen keine Journalisten ins Camp dürfen und zum anderen die Einwohner des Camps derzeit keine Bilder und Aufnahmen machen können. Ja? Also da wird schon versucht, dass keine Bilder von innen nach außen gelangen. Auf der einen Seite hat man den Eindruck, die Strategie ist totale Abschreckung, also möglichst schlimme Konditionen hier vor Ort, damit bloß nicht mehr kommen. Man spricht ja immer von diesen Pull-Faktoren, für die es keine Beweise gibt, keine Daten, keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und auf der anderen Seite dürfen keine Journalisten rein und keine Bilder raus. Und das ist der Status quo, frage ich mich eigentlich auch, wie das überhaupt rechtens so funktionieren kann. Und deshalb muss vor Ort, also ich war selber im Camp, aber unter dem Radar, die Bilder, die ich gemacht habe, habe ich unter dem Radar gemacht. Dabei sollte man sich jetzt nicht unbedingt entdecken lassen. Und ich meine, allein das ist ja unfassbar. Es gibt natürlich Journalisten, die einen indirekten Eintritt hier schaffen, also die Interviews mit Leuten vor Ort führen, ja, via Skype oder auch jetzt im Zoom oder die E-Mails schreiben und so. Und so kommen zum Glück Informationen von innen nach außen. Aber auch da wird wieder kriminalisiert. Also, dass eine Aufklärungsarbeit entsprechend jetzt also abgestraft werden kann, auch hier auf europäischem Boden. Das ist ein Status quo, den wir auch eigentlich nicht akzeptieren dürfen. Deswegen ist es wichtig, dass natürlich Bilder auch nachgefragt sind.
Auf gar keinen Fall darf man das akzeptieren, auf gar keinen Fall. Dass plötzlich so Darlegung oder Offenmachung von den aktuellen Gegebenheiten vor Ort, dass das versucht wird, in Schach zu halten, ist unfassbar. Es ist etwas, was man sich eigentlich für Europa nicht, oder dass man sich eigentlich unter Europa nicht vorstellen kann.
Genau. Deshalb denke ich auch, kann man wirklich einen Dank auch ansprechen an die Journalisten und Journalistinnen, die trotzdem vor Ort sind, die trotzdem berichten, die in Kontakt sind mit den Leuten vor Ort, sowohl mit Hilfsorganisationen als auch mit Geflüchteten, damit diese Stimmen eben weiterhin eingefangen werden und auch kommuniziert werden können.
Mich würde noch interessieren, was du dir so für deine ersten Tage wünschst, einfach um, ich weiß nicht, ob das eine gute Frage ist.
Es gibt doch nur gute Fragen.
Es gibt nur gute Fragen. Ja, also was ist dein Wunsch für deinen ersten Arbeitstag?
Mein Wunsch ist definitiv, wenn ich aus meiner Quarantäne herauskomme, einige Leute wieder zu treffen, die ich im Dezember hier kennengelernt habe. Einige Campbewohner, Leute der Organisation, mit der ich zusammengearbeitet habe. Das heißt, genau, ich hoffe, ich kann wiedersehen, Menschen treffen und dann natürlich in der neuen Organisation irgendwie ja, einen Start machen, mich einarbeiten und dann möglichst schnell auch eine Unterstützung vor Ort sein. Mhm.
Ja, spannend.
Ich freue mich einfach, das Haus zu verlassen.
Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Ja, Quarantäne. Ich musste zum Glück bis jetzt noch nicht in die Quarantäne, aber ich stelle es mir hart vor allem in der Umgebung, in der man nicht so gewohnt ist. Oder in der
ja,
man sich
also im Vergleich ist es natürlich irgendwie kein Problem. Man muss dann auch ein bisschen über sich selber lachen.
Ich meine, ja. Es ist Meckern auf hohem Niveau, ich weiß.
Aber auch ohne Quarantäne ist in Griechenland gerade kein Auslauf so richtig möglich. Ja? Also man kann einkaufen, dafür muss man eine kleine Genehmigung mitnehmen. Man kann zu seinem Arbeitsplatz, dafür braucht man eine Genehmigung. Aber lange Spaziergänge und irgendwie Joggen und auch nur einen Haushalt treffen, das geht hier gerade nicht. Können wir uns also in Deutschland auch freuen, dass der Lockdown zwar verlängert worden ist und gegebenenfalls auch ein bisschen strenger wird, aber uns trotzdem noch eine andere Freiheit irgendwie ermöglicht, als in anderen Mitgliedstaaten der Fall ist.
Du bist ja jetzt erst seit Freitag da, aber wie hast du die aktuelle Situation in Bezug auf Corona so bis jetzt wahrgenommen? Also du hast ja gerade schon ein bisschen was angesprochen, aber...
Also für die Menschen, die im Lager wohnen, ist es natürlich furchtbar, weil jeder Lockdown wieder eine Entschuldigung dafür ist, den Ausgang
nicht mehr eine Rechtfertigungsgrundlage.
Genau, und es ist nicht nur der Ausgang, sondern es ist auch die Beschäftigung vor Ort. Also es gab ja im Moria-Camp auch vor Covid glücklicherweise doch einiges an ja, Kinderbetreuung, Schul- und Weiterbildung, mögliche Plätze, an denen man zusammenkommt. Das ist in Karatepe, also in diesem jetzigen Camp, einfach nicht der Fall und das tut mir sehr, sehr leid. Und zum anderen ist es so, ich meine, ich hatte jetzt sehr, sehr wenig Kontakt hier auf der Insel bisher, eben wegen der Quarantäne, aber schon am Flughafen oder auf dem Weg hierher oder im Gespräch mit dem jungen Mann, der mir das Zimmer vermietet. Also die Stimmung ist nicht sonderlich gut. Und das Vertrauen in die Regierung ist auch tatsächlich limitiert, wobei ich das jetzt lesend der Presse und in Konversation mit einer Handvoll Leuten irgendwie so. Aber da bestehen schon, man hört schon absolut Zweifel und auch Müdigkeit, was das angeht, weil die Menschen sich halt in ihrer Freiheit irgendwie auch limitiert fühlen.
Ja klar, und durch die Beschränkungen machst du einen Ort der Unmenschlichkeit noch unmenschlicher. Und dass das überhaupt möglich ist, ich glaube, daran hat man fast nicht geglaubt.
Nee, und genau, daran hat man nicht geglaubt. Also auf Seiten der Geflüchteten und auf Seiten der Einwohner ist es natürlich auch so, Griechenland ist sehr, sehr abhängig vom Tourismus. Das ist irgendwie ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig. Der hat 2020 nur sehr limitiert existiert. Und wirtschaftliche Bedrohungen bringen Sorgen mit sich und entsprechend auch schlechte Laune und Verzweiflung, ja. Ich glaube, was man trotz all der schwierigen Lage wirklich nochmal sagen kann und muss, die Menschen hier sind nicht da, weil sie etwas falsch gemacht haben. Die sind an einem Ort auf der Welt geboren oder hineingeboren, wo die Situation extrem schwierig ist. Also wirklich Terror. Ich habe Bilder von zerbombten Häusern, Berichte von Verfolgung, von lebensbedrohenden Situationen. So. Das sind einfach extreme Schicksale und die Menschen machen sich auf dem Weg einfach in der Hoffnung, auch wenn irgendwie auf eine zweite Chance und auf eine gewisse Gerechtigkeit und eine Menschlichkeit. Und wir können uns eigentlich so, so froh schätzen, dass wir die Menschen in Empfang nehmen können. Und ich glaube, eigentlich können wir sehr, sehr viel auch über uns selber in diesem aus dieser Situation heraus lernen, ja, und überlegen, wofür wir stehen möchten und in was für eine Gesellschaft wir leben möchten, in einer, die empfängt oder in einer, die sich eben abschottet. Und die Hoffnung, die hier eben besteht, ja, darauf, wieder arbeiten zu können, irgendwo anzukommen, in die Schule gehen zu können, die ist riesig und die ist wirklich sehr motivierend und zeigt uns, also zeigt mir irgendwie ganz persönlich, was für Privilegien bei uns irgendwie im Alltag vorhanden sind. Und genau, ich glaube, man kann das immer so und so lesen und sehr traurig und deprimiert sein, was nicht so selten passiert. Das kann ich jetzt von mir selber nicht sagen. Aber hier steckt auch so viel Hoffnung und Möglichkeit. Und die Situation kann besser werden, definitiv, wenn wir alle wollen und jeder seinen Teil dafür tut.
Vielen Dank für deine Arbeit. Wirklich vielen Dank. Ich freue mich, dass wir uns so kennengelernt haben und ich bin gespannt, was wir so in den nächsten Wochen von dir mitbekommen.
Ich auch. Mach's gut.
Genieß deine Quarantäne und dein Tulpenbild.
Dankeschön. Mach's gut.
Bis bald. Ciao.
Wenn ihr mehr zu den Themen rund um Aktionskunst, Politik und Demokratie wissen wollt, dann hört doch auch unsere anderen Podcast-Folgen mit Nico Semsrott, Tracy Osei Tutu, Ricarda Lang oder Kiki von Hogi Satzbau. Alles Weitere zu den radikalen Töchtern findet ihr auf unserer Webseite www.radikaletöchter.de oder auf unserem Instagram-Kanal. Schreibt uns gerne eine Nachricht.
Radikale Töchter!